Yeah. Wir feiern Weihnachten als Geburtstag unseres Herrn Jesus Christus. Was? Doch. Ja, ich muss gleich weiterreden natürlich. Jetzt war ein bisschen ein kleiner Trick. Ich werde noch einmal von vorne anfangen. Wir feiern Weihnachten als Geburtstag unseres Herrn Jesus Christus. Aber ist uns eigentlich bewusst, dass Pfingsten ebenfalls ein Geburtstag ist? Ja, sicher, oder? Weiß jemand, wessen Geburtstag? Wem meint das ist? Das ist in der Heilsgeschichte Gottes ein herausragendes Ereignis. Die Gemeinde ist am Pfingsten geboren. Die wirkliche Geschichtsschreibung hat davon wenig Kenntnis genommen oder überhaupt keine. Doch wurde die Welt durch dieses Ereignis massiv herausgefordert und ist es bis heute eine starke Herausforderung. Gottes erste große Herausforderung der Welt war die Erwählung Israels. Gott hat sich in Abraham ein Volk erwählt, hat es von der übrigen Welt abgesondert, weil er mit seinem Volk einen Plan hatte. Der Plan Gottes mit Israel war im Grunde genommen, auf die übrigen Menschen, die Nationen, die Heidenvölker ausgerichtet. Israel sollte zum Heil der Heiden da sein. Durch dieses Volk wollte Gott eigentlich seine Offenbarung an die Menschen vermitteln und sein Erlöser für die ganze Menschheit kommen lassen. Israel hat diesen Auftrag nie so recht verstanden. Gottes Vorstellung war die, Israel sollte einerseits abgesondert von den übrigen Völkern leben, also sich nicht mit anderen vermischen, mit Heidenvölkern. Andererseits aber wiederum sollte es sich diesen Völkern zuwenden und ihnen den wahren Gott bezeugen. Israel hat es genau umgekehrt gemacht. Sie haben sich einerseits gar nicht oder andererseits falsch abgesondert. So haben sie sich zum Beispiel manchmal mit den Heiden vermischt, haben die Gottesdienstbräuche der Heiden übernommen. Andererseits glaubten sie, sich schon allein durch den menschlichen Kontakt mit den Heiden zu verunreinigen. Und dadurch haben sie schließlich auch ihre Zeugenpflicht versäumt. Die Absonderung Israels und der Anspruch, Gottes erwähltes Volk zu sein, hat zu allen Zeiten Feindschaft der Nation gegenüber Israel hervorgerufen. Wir sehen das heute ja ganz besonders deutlich und stark. Israel war eine Herausforderung Gottes an die Welt. Nun ist am Pfingsten durch das Ausgießen des Heiligen Geistes und dessen Wirksamkeit die Gemeinde geboren. Weil das erste Gottesvolk versagt hatte, hat sich Gott ein neues Volk berufen, ein Volk aus Juden und Heiden, die neutestamentliche Gemeinde. Israel hat das zwar nicht verworfen, aber er hat es doch heilsgeschichtlich 2 Jahrtausende gewissermaßen in die Ecke gestellt. Nun hat Gott der Gemeinde im Prinzip dieselbe Bestimmung gegeben. Sie sollte einerseits abgesondert sein von der Welt. Daher nennt die Bibel die Gemeinde die Ekklesia, die Herausgerufene. Andererseits sollte sie sich der Welt zuwenden und ihr das Heiligen Christus bezeugen. Und daher ist die Gemeinde Christi die große Herausforderung Gottes an die Welt. Und die Welt merkt das instinktiv. Warum reagieren die Menschen so stark? Wenn sich einer aus ihrer Familie oder ihrer Dorfgemeinschaft bekehrt, vielleicht aus der Kirche austritt oder sich taufen lässt, weil sie das als eine Infragestellung der eigenen Person oder ihrer Position Gott gegenüber verstehen. Wenn Menschen sich in ihrem Gewissen angesprochen fühlen, reagieren sie oft mit Abwehr. Und wie wehren sie den Anspruch des Evangeliums ab? Sich auf verschiedene Weise, aber sehr häufig auch so, dass sie die Träger dieser Botschaft in Frage stellen. Ihnen nachzuweisen suchen, dass sie auch nicht besser sind als sie selber. Ja. Und deshalb beobachtet die Welt uns mit Argusaugen und darum sind die vielen Ermahnungen zu einem gottgefälligen Wandel so wichtig. Und damit sind wir beim eigentlichen Thema. Für heute Es ist jetzt nicht Pfingsten das Thema, tut mir leid, sorry, aber ich habe ja die Aufgabe, mit dem Petrusbrief weiterzumachen. Wenn ich jetzt hier aussteigen würde, würde es alles durcheinander kommen für die anderen. Also, es geht letztlich auch im ersten Petrusbrief, wie wir gesehen haben, immer um den Wandel des Christen, so auch heute wieder. Und wir lesen 1. Petrus 3, die ersten 8 Verse. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah, dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als im schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Der Gesamttext, wie wir sehen, hat es wieder mit dem Wandel zu tun. Die Verse 1 bis 6 betreffen die Frauen, Vers 7 die Männer und Vers 8 gilt beiden, Frauen und Männern. Wir sehen, dass die Frauen mal wieder bevorzugt werden. Ihnen widmet Petrus 6 Verse und den Männern nur einen. In den ersten 6 Versen, da geht es also um 2 Themen, wie ihr gehört habt, um die Unterordnung der Frau einerseits und um das Schmücken der Frau andererseits. Also fangen wir beim Thema Unterordnung an. Einige Schwestern sitzen jetzt schon etwas aufrechter da, so gewissermaßen in Hab-Acht-Stellung. Das ist nicht ernst gemeint, aber beides sind ja nun schon empfindliche Themen. Gell? Eigentlich sind ja nicht die Themen empfindlich, sondern wir Menschen sind es, ja, weil solche Themen unsere innersten Aussagen, unsere innersten Beweggründe antasten. Ne? Außerdem stehen diese biblischen Aussagen in deutlichem Kontrast zum Zeitgeist, der ja auch unsere Überzeugungen ein Stück weit geprägt hat. Also mein erster Punkt, die Unterordnung der Frauen. Verse 1 und 2 noch einmal. Gleichermaßen sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. Die meisten Frauen heutzutage sehen in diesem Wort vor allem eine Zumutung für die Frau. So manche geht da innerlich an die Decke und auch christliche Frauen begehren dagegen auf. Ich soll mich meinem Ehemann unterordnen? Dem? Manche Frauen denken vielleicht an Situationen, wo Frauen durch Männer unterdrückt werden. Und das gibt es ja durchaus, bis dahin, dass Frauen auch körperlich misshandelt werden. Die ist ja eine Notwendigkeit auch, aus einer Notwendigkeit heraus entstanden, dass man Frauenhäuser eingerichtet hat. Aber das ist sicher nicht der einzige und schon gar nicht mal der entscheidende Grund, warum Frauen gegen diese Forderung aufbegehren. Ich möchte hier 2 Texte dazu nehmen und begründen, warum die Frau sich und warum die Frau sich eben hier unterordnen soll. Und zwar zunächst einmal Epheser 5,24. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. In diesem Vers haben wir schon eine wesentliche Antwort auf die Frage, warum die Frau sich unterordnen soll, weil die Beziehung von Mann und Frau in der Ehe die Beziehung von Christus und seiner Gemeinde widerspiegeln soll. Wenn nun also die Frau in der Ehe das Sagen hat, dann gibt diese Ehe ein Zerrbild ab von Christus und seiner Gemeinde. Einen zweiten Grund finden wir in 1. Timotheus 2, Vers 12 bis 14. Ich aber erlaube einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt. Die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Hier wird also auf den Sündenfall verwiesen. In 1. Mose 3,16 hat Gott als eine der Auswirkungen des Sündenfalls Eva gesagt, dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Das Wort, das hier mit Verlangen übersetzt wird, könnte eigentlich auch übersetzt werden, dein Bedürfnis zu herrschen, dein Antrieb zu herrschen. Das ist nämlich hier drin. Und das ist wahrscheinlich auch korrekter, dass gesagt wird, ja, dein Bedürfnis zu herrschen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Da wird die Frage eben dann geklärt. Ich glaube, das Wort vom Herrschen von beiden wurde von Mann und Frau missverstanden. Ich glaube, sie haben es weitgehend verstanden als ein Beherrschen. Ja, das ist etwas anderes. Das ist kein von beiden geboten. Der Wunsch zu herrschen, zu bestimmen, steckt zwar seit dem Sündenfall in den Menschen drin, und zwar unabhängig vom Geschlecht. Und wenn beide, Mann und Frau, herrschen wollen, das wissen wir, dann gibt es Krieg. Beim Sündenfall hat Eva ja nicht nur autonom von Gott gehandelt, sie hat es auch nicht mal für nötig befunden, erstmal ihren Mann zu konsultieren. Erst nachdem sie die Frucht genommen hatte, ging sie zu ihm. Aber nicht um ihn zu fragen, sondern um ihn auch zur Sünde zu verleiten. Eva hätte, bevor sie sich mit der Schlange überhaupt in ein Gespräch einließ, erstmal zu ihrem Mann gehen sollen. Adam hätte ihr Angebot, auch von der Frucht zu essen, zurückweisen müssen. Die eigentliche Schuld am Sündenfall trifft Adam, weil er das Haupt war und in seiner Rolle als Haupt versagt hat. Deshalb ist in Römer 5,14 zum Beispiel nur von der Übertretung Adams die Rede, nicht von Eva. Ich sehe in diesem Text in 1. Petrus ohnehin vor allem eine Herausforderung für den Mann. Die Unterordnung der Frau und ihren Mann bedeutet nämlich für den Mann vor allem, dass er bereit ist, Führung zu übernehmen und damit auch Verantwortung. Bei Trauungen, da habe ich die Forderung an den Mann immer so formuliert, du sollst sie lieben und ehren als Miterbin der Gnade des Lebens, sie schützen, versorgen und verantwortlich und demütig in der Furcht Gottes führen, ihr als Frau Verständnis erweisen. Das ist ein Programm, gar nicht so einfach zu erfüllen. Aber auch die Frau hat es nicht gerade leicht. Bei ihr hieß es, du sollst ihn lieben, respektieren und als Haupt der Ehe und der Familie unterstützen, sowie haushälterisch und gütig sein ihm gegenüber. Ich glaube, was die meisten Frauen übersehen, die sich über diese Bibelverse ereifern, ist die Tatsache, dass Unterordnung eigentlich beiden Geschlechtern abverlangt ist. Der Vers 1 beginnt hier mit dem Wort gleicherweise. Nun, gleicherweise, worauf bezieht sich das? Natürlich auf den Vers vorher, in Kapitel 2, Vers 5 und 20. Nein, nicht direkt. Es bezieht sich hier auf Vers 13, in Kapitel 2. Da heißt es, ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt oder dem Statthalter als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und so weiter. Also hier sehen wir, das war jetzt ein Wort, das an beide gerichtet war. Beide haben sich der Obrigkeit unterzuordnen, auch der Mann natürlich. Ja. Und jetzt kommt eben dieses Wort, gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen. Oder nehmen wir Epheser 5, 21, da heißt es, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Das ist allen gesagt, Brüdern und Schwestern, Ehemännern und Ehefrauen. Wir sehen also, beide sind zur Unterordnung aufgerufen, wenn sie ihre Ehe so führen wollen, wie es von Gott gemeint haben möchte. Man könnte sich überlegen, wie könnte die Unterordnung des Mannes aussehen. Ich habe ja Folgendes gedacht. Nehmen wir mal an, der Mann hat sich irgendetwas vorgenommen, was weiß ich, vielleicht eine Urlaubsreise, und hat schon genau einen genauen Plan, wie man das Ganze jetzt auch machen könnte, zeitlich und so weiter und praktisch. Und er offeriert das seiner Frau. Und seine Frau, die sagt, ja, das Ziel finde ich nicht schlecht, aber irgendwie, ich würde das anders angehen. Da würde ich das und das würde ich doch meinen, das sollten wir ein bisschen anders machen vielleicht, ja, oder so. Wie auch immer. Auf jeden Fall, sie hat einen anderen Vorschlag, einen bisschen veränderten Vorschlag. Und jetzt, wie reagiert der Mann darauf? Sagt er, so wird das gemacht, wie ich es gesagt habe. Punkt. Fertig. So? Das ist nicht gemeint mit dem Herrschen. Ja? Das wäre beherrschen. Nein, sondern er sollte das ernsthaft erst einmal sich anhören und sollte auch sich Gedanken darüber machen, ob sie nicht vielleicht doch einen besseren Plan hat oder diese Änderung sinnvoll wäre und dann eventuell das annehmen. Ja, das wäre auch eine Art von Unterordnung des Mannes. Nur wenn die beiden sich überhaupt nicht einig werden, ja, dann hat der Mann das letzte Wort. Muss ja sein, weil sonst gibt es einen endlosen Krieg. Ja. Ich denke, so etwas ist das zu verstehen. Und um so zu reagieren, da braucht es was? Beim Mann auch etwas Demut. Einfach sich einzugestehen, ja, ich habe nicht alles perfekt mir überlegt. Ja. Okay. Also wenn man hier die Sache in die eigene Hand nimmt, man kann im Grunde genommen, will man so sagen, sind wir beide überfordert, Männer und Frauen. Und beide sind auf sich selbst gestellt und sind da überfordert. Aber deshalb ist es doch so wichtig, dass der Herr Jesus der Erste im Bund ist, nicht übrigens der Dritte, wie manchmal gesagt wird. Dann kann es gelingen. Und nun ist es leider nicht immer so, dass wir dem Herrn Jesus die eigentliche Führung in unseren Beziehungen überlassen. Wir nehmen die Sache oft genug selbst in die Hand. Und dann ist halt auch das Ergebnis entsprechend. Und dann gibt es Zoff. Und dann gibt es Eheprobleme. Eigentlich gibt es gar keine Eheprobleme. Es gibt nur problematische Ehepartner. Ja, wir sind das Problem, oder? Also es geht bei dem Unterordnen nicht um ein willenloses Untertansein, sondern um die rechte Zuordnung von Mann und Frau und damit auch um den Bestand der Ehe. Es besteht dabei überhaupt kein Gegensatz zur Gleichwertigkeit. Die sollte für uns Christen selbstverständlich sein. Schon seit 2 Jahrtausenden haben wiedergeborene Christen, die ihr Leben an der Schrift orientierten, das Gleichwertigkeit gelebt und auch praktiziert. Und die Welt, die hat viel, viel länger gebraucht, um das mal zu kapieren, ja. Und ich möchte auch hier ein Zitat bringen von dem römischen Zensor Cato. Also die Abiturienten, die wissen, was das für einer ist, dieser Cato. Wenn man nämlich in Latein geprüft wird, kriegt man sehr oft auch von Cato irgendeinen Text übersetzen. Da steht also Folgendes, was er sagte über die Patrizier-Ehe. Das war also schon ein höherer Stand, die Patrizier. Sagt er, solltest du deine Ehefrau dabei ertappen, dass sie dich betrügt, kannst du sie ungestraft und ohne Gerichtsverhandlung töten. Wenn sie dagegen dich ertappen sollte, wird sie nicht einmal wagen, dich mit dem kleinen Finger zu berühren, wozu sie ja auch nicht das Recht besitzt. So sah es aus zu dieser Zeit mit der weltlichen Gleichbehandlung. Anders bei den Christen. Laut Galater 3,28 das wurde damals in der Zeit geschrieben, gibt es nicht mehr Mann und Frau. Da ist weder Mann noch Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Das ist jetzt keine Werbung für Gender, gell? Es werden hier nicht die Geschlechter in Frage gestellt. Das ist vielmehr eine ganz klare Aussage gegen Diskriminierung. Es geht hier auch nicht um die Frage, ob beide gleiches Recht haben oder gleich wertvoll sind, das sind sie, sondern darum, ob beide gleich sind, und das sind sie eben nicht. Nicht nur körperlich, sondern auch seelisch sind sie eben nicht gleich. Aber wisst ihr was? Das ist ja im Grunde eine solche Binsenweisheit, dass es einem schon peinlich ist, überhaupt so etwas zu sagen. Weil heutzutage leider solche Dinge in Frage gestellt werden durch ein ideologisches Konzept, das man uns überstülpen möchte, nicht? Das Gender-Konzept, wo man sagen möchte, Frauen und Männer sind eigentlich gleich, die werden nur anders gemacht durch die Erziehung. Und das ist so ein Unsinn. Jeder Psychologe weiß es auf jeden Fall besser und im Grunde genommen jeder Mensch, der die Augen offen hat, weiß es auch besser. Okay, also sie sind verschieden von ihrer von Gott gegebenen Aufgabenstellung her auch. Und was sehr interessant ist, dass die Unterschiedlichkeit in ihrer Psyche genau mit ihrer unterschiedlichen Aufgabenstellung Bestimmung korreliert. Das heißt, wir haben das ist genau abgestimmt auf das, was wir eigentlich tun sollen von Gott her, als Mann und als Frau. Da kann ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Wenn nun aber die gefallene Natur in unserem Fleisch immer noch wirksam ist, deshalb gelingt es uns nicht immer so ohne weiteres diesen göttlichen Vorgaben gemäß zu wandeln. Die meisten Männer sind zwar durchaus der Meinung, sie seien die Herren im Haus, aber das darf man nicht so absolut verstehen, wie es gesagt wird. Mark Twain, von ihm stammt folgendes Zitat: Männer, die behaupten, sie seien die uneingeschränkten Herren im Haus, lügen auch bei anderer Gelegenheit. Mark Twain war Realist, ja. Er hat erkannt, dass die Forderung an Mann und Frau bestenfalls annähernd erfüllt werden kann. Petrus bezieht hier in Vers 1 die besondere Situation der Frauen ein, die ungläubige Männer haben. Sie sind ja in besonderer Weise gefordert. Ja. Vielleicht kommt, bist du ja betroffen auch, und vielleicht kommt in dir der Gedanke auf, ja, wenn ich einen gläubigen Mann hätte, dann würde ich mich ihm gerne unterordnen, aber mein Mann ist nicht gläubig. Schau mal, Petrus und auch Paulus fordern die Christen dazu auf, sich den jeweiligen Regierungen unterzuordnen. Und zu ihrer Zeit regierte mit Nero einer der grausamsten Tyrannen überhaupt. Da kann eine Frau nicht argumentieren, dass sie sich ihrem Mann nicht unterordnen kann, weil er ungläubig ist. Gell? Es ist leider eine relativ häufige Erfahrung, dass Frauen zum Glauben kommen und die Männer eben nicht mitziehen. Also kommt auf jeden Fall häufiger vor als die andere Variante. Eine solche Ehe kann nur in der starken Spannung durchgehalten werden. Das Ziel der Frau müsste sein, dass ihr Mann für den Herrn gewonnen wird. Und wie das geschehen kann, wird ja auch hier gesagt, nämlich ohne Wort durch den Wandel. Ach, das ohne Wort ist ja wirklich schwer, gell? Frauen, lieben Schwestern. Den Wandel, das ging ja noch, aber das, also, ja, ich weiß. Das ist eine der schwierigsten Aufgaben. Wir sollten auch keine Schwester deshalb verurteilen, weil es hier nicht so recht gelingt. Doch hinter dieser Anweisung steht die Weisheit Gottes, der am besten weiß, wie die Menschen und hier speziell auch die Männer funktionieren. Der ungläubige Mann oder die ungläubigen Männer beobachten ihre gläubigen Frauen unauffällig und da stellt sich dann die Frage, was sie zu sehen bekommen. Sehen sie euren in Furcht keuschen Wandel? Die Furcht, von der hier die Rede ist, meint ja sicher nicht die Angst vor Gott oder vor der Gewalttätigkeit des Mannes, sondern eine Haltung der Ehrfurcht und des Respekts. Hochnäsigkeit oder Überheblichkeit nach dem Motto, du bist ja ein Heide, du verstehst sowieso nichts, entspringt jedenfalls einer anderen Haltung. Zweifellos gibt es da Spannungen Insbesondere da, wenn der Mann vielleicht sogar einer Sekte angehört oder auch in Aberglauben, in Okkultismus verstrickt ist. Aber vergessen wir nicht, der Petrusbrief richtete sich an Menschen, die in Häusern lebten, in denen Heidenkult und Götzendienst an der Tagesordnung waren. Klar, wenn der Mann von seiner Frau Dinge abfordert, die eindeutig Sünde sind, dann gilt immer noch das Wort, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5,29. Ja. Das gilt in Bezug auf die Regierung. Da hat die Unterordnung eben dann ein Ende. Und es gilt auch natürlich gleichermaßen in der Ehe. Ich möchte daher alle Schwestern ermutigen, die ungläubige Männer haben. Gebt die Hoffnung nicht auf, aber denkt nicht, dass ihr dazu aus euch selbst heraus fähig werdet. Um in euren schwierigen Lebenssituationen einen in Furcht keuschen Wandel zu führen, dazu bedarf es der Gnade Gottes und des Gebets. Wir anderen, wir sollten jedenfalls nicht ablassen, für dieses Anliegen zu beten. Wir sollten uns hüten, den Schwestern, deren Männer sich nicht bekehrt haben, Schuld zuzuweisen. Es gibt selbst bei vorbildlichem Wandel keine Garantie, dass der Mann sich bekehrt. Genauso wie mit den Kindern. Es ist auch keine Garantie, dass wir ihnen das beste Vorbild geben, dass sie sich bekehren. Die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht größer, aber es ist keine Garantie. Trotzdem wollen wir sehen, sie können gewonnen werden, Vers 1. Und das gibt Hoffnung. Damit wären wir beim zweiten Thema, Schmuck und Kleidung der Frauen. Es wäre vielleicht gut, nochmals den Text zu lesen, Vers 3. Bis 6. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Ja, es ist natürlich ein fast noch sensibleres Thema wie das vorige. Ich wäre ihm gerne aus dem Weg gegangen, aber wenn es halt gerade so in dem fortlaufenden Text drin steht, dann muss ich darauf eingehen. Ich kann euch nur bitten, gut hinzuhören, was ich sage. Im Zweifelsfall könnt ihr mich nachher ansprechen oder ihr könnt euch die Predigt auf CD nochmal anhören. Petrus gibt hier sicher vom Geist Gottes inspiriert Empfehlungen weiter. Keine Vorschriften, ja, Empfehlungen. Und er sagt, die Frau, die sollte nicht allein auf die Anziehungskraft ihres natürlichen Charmes vertrauen, um damit ihren Ehemann zu gewinnen. Sie sollte vielmehr auf die innerliche Schönheit ihres Herzens setzen. Er spricht dann vom Flechten der Haare, vom Umhängen von Gold, vom Anziehen von Kleidern und so weiter. Und diese Begriffe Flechten, Umhängen, Anziehen vermitteln die Vorstellung, dass es eine ziemlich arbeits- und zeitintensive Beschäftigung war. Und dass es auch eine übermäßige Beschäftigung mit dem Äußeren eben darstellt. Kombiniert mit extravagantem Schmuck als Mittel, die Aufmerksamkeit zu erregen. In 1. Timotheus 2,9 hat Paulus es ähnlich ausgedrückt. Da sagt er, ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Jetzt könnte eine Schwester sagen, Haarflechten? Ich trage die Haare offen. Gold oder Perlen? Ich verwende Modeschmuck. Aufwendige Kleidung? Boah, meine weit ausgeschnittene Bluse und mein Minirock. Schlichter geht's doch gar nicht. Ich bin nicht betroffen. Ich sage, aha, und wie steht's da mit der Schamhaftigkeit und Zucht? Das sind nämlich genau die Klamotten, die heute dazu dienen, die Blicke der Männer auf sich zu lenken. Insbesondere im Sommer. Ne? Ich glaube, ihr Frauen unterschätzt es, welchen Schaden ihr da anrichten könnt. Und hier möchte ich aber noch mehr die Ehemänner ansprechen an der Stelle. Das wäre eure Aufgabe oder unsere Aufgabe, unsere Frauen darauf hinzuweisen, wenn die Hose zu eng, der Ausschnitt zu weit ist. Und manche Frau verwechselt ja Offenherzigkeit mit einem großen Dekolleté. Aber ging es Petrus und Paulus nur um die damalige Mode? Nein, es ging ihnen darum, dass wir es vermeiden, jemandem Anstoß zur Sünde zu sein. Und dass die Dinge wirklich im rechten Gewicht, im rechten Lot bleiben. Das Wichtige zuerst. Gesetzliche und sektierische Christen neigen immer wieder dazu, diese Worte dann dahingehend zu missbrauchen, dass man Schmuck gänzlich verbietet. Es kann so weit gehen, dass selbst Eheringe als Zeichen des Hochmuts geächtet werden. Und natürlich schreibt man auch den Stil der Kleidung vor und die Länge der Haare und so weiter. Ihr kennt das auch sicher. Das alles ist hier nicht gemeint. Petrus verbietet nicht Schmuck allgemein, sondern er stellt den äußerlichen Schmuck dem Inneren entgegen. Er sagt, dass der innere Schmuck eines sanften und stillen Geistes das bessere Mittel ist, jemand für Christus zu gewinnen und daher eine stärkere Gewichtung haben sollte als der äußerliche Schmuck. Und wenn du dich auf deinen äußerlichen Schmuck verlässt, liebe Schwester, dann hast du in der Welt starke Konkurrenz. Das weißt du schon, gell? Denn man sieht ja auch die Models in der Werbung, ne? Deren Gesichter so völlig rein sind. Da ist keine Unreinheit. Perfekt, absolut perfekt. Wie willst du das schaffen? Ich meine, die schaffen das ja auch nur mit einer guten Bildbearbeitung und mit perfekter Retusche und so weiter. Ja? Ich meine, das Ganze ist im Grunde ja auch gemein. Ja, da wird dauernd, werden diese Frauen vorgehalten, die es eigentlich realiter gar nicht gibt. So, ja, dürften jedenfalls sehr selten sein, dass jemand so aussieht. Das sind Kunstprodukte der modernen Computertechnik. Ja, dagegen wirst du schwer ankommen. Und dagegen haben diese Frauen beim inneren Schmuck wenig zu bieten oder gar nicht so leicht. Je mehr bei einer Frau dieser innere Schmuck sichtbar ist, desto weniger wird sie auf äußeren Schmuck achten. Wahre Schönheit kommt von innen und ist daher auch nicht altersabhängig. Jugend ist ein leicht verderbliches Gut, das wissen wir. Die Schönheit des Charakters dagegen wird mit zunehmenden Jahren immer lieblicher und anziehender. Sie ist nicht verderblich. Sie stellt vielmehr die beste und wirksamste Kosmetik dar. In Psalm 149,4 heißt es von Gott, er schmückt die Sanftmütigen mit Rettung. Welch ein kostbarer Schmuck. Den kriegst du in Kempten nicht zu kaufen. Er ist, wie wir in Vers 4 lesen, vor Gott köstlich. Okay, jetzt reicht's, ihr lieben Schwestern, für euch. Jetzt sollen doch auch noch die Männer dran kommen. Mein dritter Punkt, Mahnung an die Männer. Vers 7 nochmal. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als im schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Nicht leicht, dieser Satz, ihn recht zu verstehen. Wie ist das gemeint? Wie kann das konkret aussehen? Der Ausdruck schwächeres Gefäß hebt meiner Meinung nach in erster Linie auf die physische Unterlegenheit der Frau im Sinn der physischen Kraft ab. Eventuell auch auf das Seelische in dem Sinne, dass sie einfühlsamer ist und daher auch empfindsamer und verletzlicher. Das Wort, das bei Schlachter als Zusammenleben übersetzt ist, heißt in der Elberfelder Übersetzung beiwohnen. Dieses Wort wurde früher auch für den Geschlechtsverkehr verwendet. Gewiss ist das auch hier gemeint. Auf jeden Fall ist es mit eingeschlossen, diese Bedeutung. Ein Hinweis darauf ist nämlich auch das Wort einsichtig. Es ist im Griechischen das Wort Gnosis und Gnosis heißt Erkenntnis. Und dieses Wort wird eben auch verwendet in der Bibel, auch für den Geschlechtsverkehr. Adam, in 1. Mose 4,1, und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger. Da haben wir genau das Wort Gnosis, ja, erkannte. Da merken wir, das Wort erkennen in der Bibel hat noch einen anderen andere Bedeutung, eine umfassendere Bedeutung als unser Verständnis im Deutschen. Ja, es ist, hat eine ganzheitliches Einswerden im Sinn, ein Einswerden unter Einschluss von Geist, Seele und Leib. Und das wird eben nicht so wie im Deutschen nur für einen geistigen, verstandesmäßigen Vorgang gebraucht. Gell. Davon würde ja auch niemand schwanger. Ihr als dem schwächeren Gefäß Ehre zu erweisen, heißt dann, dass der Mann seiner Frau auf allen diesen Gebieten, geistig, seelisch und körperlich, so begegnen sollte, dass sie sich respektiert und geehrt fühlen kann. Wenn in Sachen körperlicher Liebe der Mann seiner Frau gegenüber Zwang oder auch nur seelischen Druck ausübt, dann vielleicht unter Berufung auf ihre Unterordnung, dann wird sie sich missbraucht fühlen. Und die Begründung dafür lautet ja dann auch, dass es nicht geschehen soll, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Wenn die Frau sich missachtet fühlt, dann wird es ihr schwer fallen, kurz darauf mit ihrem Mann zusammen zu beten. Dann wird das Gebet eben auch verhindert. Übrigens, Gebet kann ja auch leicht zur Heuchelei werden, wenn es nicht mit dem Leben übereinstimmt. Wo die innere Haltung nicht stimmt, da reduziert sich das Gebet letztlich auf eine reine Formsache. Ja. Mit solchem Gebet hat der Heilige Geist dann nicht mehr viel zu tun. Und das ist eben die Gefahr, wenn das Gebet dann einfach nur eingefordert wird, obwohl die innere Bereitschaft nicht da ist. Und noch etwas, liebe Brüder, beruft euch nicht vorschnell auf 1. Korinther 7,5. Da steht Folgendes. Entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt und kommt dann wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, um eurer Unenthaltsamkeit willen. Also, hier wird klar gesagt, dass eine Verweigerung des Beischlafs nicht aus reiner Willkür oder als Waffe gegen den anderen womöglich eingesetzt werden darf. Das zu tun, das wäre natürlich für beide Seiten falsch. Es wird eine Ausnahme hier genannt. Es ist ja die Möglichkeit einer gegenseitigen Übereinkunft. Das könnte sein zum Beispiel, wenn sich die beiden vornehmen, eine Zeit lang zu fasten, 2-3 Wochen, und sagen dann, okay, und in dieser Zeit, da wollen wir auch nicht zusammenkommen. Das ist okay, ja. Aber eben, hier wird gesagt, nicht zu lange, eine Zeit lang, dann kommt ihr zusammen, weil sonst die Gefahr besteht, dass ihr wegen eurer Unenthaltsamkeit willen versucht werdet. Also das ist, es kann ja auch sein, dass einer der beiden, und es wird vielleicht meist eher die Frau sein, den Verkehr verweigert, solange die trennenden Dinge nicht ausgeräumt sind, nicht? Wenn da ein Streit war und solche Dinge und dass es nicht geklärt ist und keine Versöhnung geschehen ist. Ja, das ist begründet und das ist vom Mann zu akzeptieren. Und es gibt auch andere Gründe, noch diverse psychische, medizinische Faktoren, die den Verkehr beeinträchtigen oder vielleicht sogar verunmöglichen können. Und bei allem Frust, den es beim anderen vielleicht auslösen mag, gilt es für ihn, den Partner dennoch in Liebe zu begegnen. Und wenn die Frau ängstlich ist, sollte er für sie Verständnis aufbringen und ihr in dieser Schwachheit Hilfe anbieten. Immer sollte sich der Mann bewusst halten, dass seine Frau genau wie er selbst Erbin der Gnade des Lebens ist. Egal in welchem Bereich sich der Mann der Frau überlegen fühlen mag, er darf diese Überlegenheit nie ausspielen und sie womöglich demütigen. Wenn solches geschieht, dann ist die Beziehung dauerhaft geschädigt. Der Vers 8 bringt das Ganze auf den Punkt. Endlich aber seid alle gleichgesinnt. Mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Das sind jetzt alle angesprochen. Mann und Frau, verheiratet und ledig. Aber das ist doch unsere Haltung. wenn das wirklich real wäre in unserem Leben. Das wäre doch schon ein Stück Himmel auf Erden, möchte ich sagen. Aber woher bekommen wir diese Eigenschaften? Ich denke, es ist uns schon klar. Im Grunde genommen beschreiben sie doch sehr gut unseren Herrn Jesus Christus. Wenn er sie hat, dann müssten wir sie bei ihm suchen. Jetzt könntest du auf die Idee kommen und denken, ich werde es einfach beten. Herr Jesus, bitte gib mir Mitgefühl, bitte gib mir Liebe, gib mir Barmherzigkeit, gib mir Güte. Ich kann mir gut vorstellen, was Jesus sagen wird. Er wird vielleicht sagen, was bittest du da? Du hast das doch alles. Sind das nicht meine Eigenschaften? Und bin ich nicht mit meinem Leben in dir? Wäre ich nicht fähig, für dich all das zu verwirklichen? Und du sagst, ja, Herr, bitte tu das. Und Jesus antwortet, ich möchte es ja so gerne. Doch das Problem ist, du lebst dein Leben. Du kannst aber nicht dein Leben leben und gleichzeitig mein Leben. Geh ans Kreuz und lass mich dein Leben sein. Dann wirst du sehen, wie das, was du von mir erbeten hast, in deinem Leben Wirklichkeit wird. Ich schließe mit den Worten, die hinter mir an der Wand stehen. Jesus Christus, unser Retter, unser Herr, unser Leben. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir auch bei solchen Herausforderungen, wie sie dieser Text, den wir heute betrachtet haben, empfinden, dass wir da doch nicht alleine gelassen sind. Noch nie hast du etwas von uns abverlangt und du wirst es auch nie tun, was unmöglich ist für uns zu realisieren, wenn wir dir hingegeben sind und unser ganzes Vertrauen auf dich setzen und nicht auf uns selbst. Herr, ja, und das wollen wir auch lernen und zu tun in all diesen praktischen Lebensbereichen, die angesprochen worden sind, Herr. Und gib, dass wir bewahrt werden, einfach auch vor dem Zeitgeist, und dass wir selbst auch hier achtsam sind und uns wehren gegen Einflüsse des Zeitgeistes, der uns in eine ganz andere Richtung führen möchte, Herr. Wir wollen in dir wachsen und wollen stark werden in dir und durch dich. Hab Dank, dass dein Heiliger Geist in uns wohnt und dein Leben in uns ist. Möge es doch in unserem Leben auch zur Auswirkung kommen. Amen.